Deutschlandfunk, Querköpfe.
Es hat Vorteile, taub zu sein. Ne? Ich habe neulich einen hörenden Freund getroffen, der vor kurzem Vater geworden ist und habe ihn gefragt, wie es zu ihm so geht. Er so, oh ey, krass, das ist eine krasse Umstellung, das Baby schreit die ganze Nacht durch, ich kann überhaupt nicht schlafen. Ne? Meinst du, ja, ganz ehrlich, Leute, taube Eltern schlafen super.
Blind und taub auf der Bühne.
Auf der Website steht, dass Jesus bald auf die Welt zurückkehren wird und alle Blinden heilen wird. Aber ich dachte mir, wie asozial ist das denn? Warum denn nur die Blinden? Was mit den anderen? Wo werden die nicht geheilt? Wie asozial? Stell dir mal vor, du sitzt im Rollstuhl, du hast so einen richtigen Scheißtag und auf einmal kommt Jesus auf dich zu, aber läuft an dir vorbei. Und du sitzt da so, Entschuldigung, was ist mit mir? Und Jesus so, ja sorry, ist nicht dein Tag heute. Es heißt Stairway to Heaven.
Comedy von Okan Sese.
Wenn sich jetzt hier manche Leute fragen, so, wann soll ich denn jetzt lachen bei dem Typen? Ne? Sind sie sich ja unsicher? Leute, also mir ist persönlich scheißegal, ich höre das eh nicht. Ne? Also, na, ich denke immer, ich habe einen super Auftritt.
Und Timo Turga.
Vor 2 Jahren hatte ich einfach 10-jähriges Jubiläum als Behinderter. Ja? Wir haben eine Party gefeiert. Wir haben Luftballons aufgepustet, die wie Augen angemalt, jeder von uns hat eine Nadel bekommen und dann bam, bam, bam. Das war richtig geil. Ich weiß, wie man für Stimmung sorgt.
Eine Sendung von Adalbert Sinjavski.
Letztes Jahr hatte ich einen Fernsehauftritt bei einer Show, die hieß, das lief auf Sat.1. Das war die besten Comedians Deutschlands. Und das erzähle ich jetzt gar nicht, weil ich damit angeben will. Ich erzähle das, weil ich damit angeben will. Nein, Quatsch. Ich liebe diesen Gag, aber es ist Quatsch. Nee, ich war zwar wirklich da, aber der Grund, warum ich die Geschichte so gerne erzähle, ist, als ich dafür angefragt wurde, ist was sehr Witziges passiert. Und zwar war ich mit meinem Vater so im Auto. Und man muss wissen, wenn mein Vater Auto fährt, der ist sehr aggressiv. Er schreit beim Autofahren richtig viel rum und dann bekomme ich diesen Anruf und der Typ am Telefon, der hatte mich mal bei einer anderen Show gesehen, der mich dafür buchen wollte und wir haben uns danach so ein bisschen unterhalten, ich wusste aber nicht genau, was er macht und er wollte mir das dann am Telefon wie so eine gute Neuigkeit verkaufen. Er hat so gesagt, hey Timo, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, habe ich dir gesagt, ich mache was fürs Fernsehen, ich mache eine Show auf Sat.1, die heißt Die besten Comedians Deutschlands und die findet jetzt im Sommer wieder statt und ich will dich mit dabei haben. Das heißt, du trittst bald auf mit Atze Schröder und Kaya Jana und Ralf Schmitz und ich war so richtig schockiert, ich so, boah, krass. Bin ich dafür überhaupt bereit? Bin ich dafür witzig genug? Und währenddessen sitzt mein Vater so neben mir und brüllt rum, wie fährst du eigentlich, du Hurensohn? Und der Typ am Telefon, der hat das ja gehört. Der hat das alles mitbekommen, fragt so, sag mal, ist bei dir alles okay? Und weil ich so nervös war, ne, ich wollte wie jemand rüberkommen, mit dem man gut arbeiten kann, jemand, der professionell ist. Und ich sag so, ja, ja, alles gut, ich habe eine Fahrgemeinschaft mit anderen Behinderten. Und der mit Tourette fährt gerade.
Der impulsive Vater taucht immer wieder auf in den Erzählungen von Timo Turga. Ebenso skurrile Erlebnisse aus dem Alltag, wo die Realitäten von blinden und sehenden Menschen aufeinanderprallen. Turga kennt beide Perspektiven, denn er hat erst ab dem Alter von 16 Jahren schrittweise das Sehvermögen verloren. Mittlerweile sieht er nur noch 5%, erkennt aber immerhin Farben, Lichter, Umrisse. Das heißt, er kann das Handy-Display sehen, wenn er es direkt vor sein Gesicht hält. Seine mühsame und manchmal auch schmerzhafte Umstellung auf das Leben mit dem Blindenstock verarbeitet der Kölner mit deutschen und türkischen Wurzeln zu humorvollen Geschichten. Der junge Mann mit schwarzem Haar und Vollbart und dunklen Augen tritt auf die Bühne. Mit einem weißen Blindenstock tastet er sich an den vorderen Bühnenrand, legt ihn parallel zur Kante und greift nach dem Mikrofon. Der querliegende Blindenstock ist mitnichten eine Barriere zwischen ihm und dem größtenteils sehenden Publikum. Im Gegenteil, die Zuschauer haben dieses in Turgas Leben so zentrale Hilfsmittel, um sich in dieser Welt zurechtzufinden, immer vor Augen. Und für den blinden Comedian hat es einen ganz praktischen Nutzen.
Die ersten Auftritte war ich noch ohne Blindenstock, als das mit den Augen ja irgendwie schlechter wurde. Und als ich den dann hatte, war ich am Anfang so überfordert. Ich wusste gar nicht, ja, nehme ich den überhaupt mit auf die Bühne? Aber natürlich, ich muss ja irgendwie da hochkommen. Und wo lege ich den hin? Und da war ich am Anfang total überfordert. Und irgendwann habe ich für mich so herausgefunden, ne, gerade wenn man auch mal kleinere Bühnen hat, wo man runterfallen könnte, habe ich mir diesen Trick angewöhnt, dass ich mir den einfach vor mich lege. Und dann sehe ich auch immer diese weiße Linie ein bisschen. Und ich kann auch immer mit einem Fuß so tasten, da ist der Stock. Und dann weiß ich immer genau, wo er ist und wo ich gerade bin. Und das ist so ein Trick, den ich mir mittlerweile angewöhnt habe. Manchmal glaube ich auch, dass es immer noch Leute gibt, die wirklich nicht wissen, wofür der Stock ist. Und manche wissen auch nicht, ja, ist das jetzt ein Bühnengimmick oder ist das echt? Also da gibt es die unterschiedlichsten Reaktionen tatsächlich.
Und dann habe ich Mobilitätstraining bekommen. Das ist wie eine Art Führerschein für den Blindenstock. Das heißt, einmal die Woche kommt jemand zu dir nach Köln, also wenn du in Köln wohnst.
wäre richtig assi, wenn du blind in Berlin bist. Und dann so, okay, muss doch Köln kommen dafür. So, ich habe noch keine Ahnung wie. Ja, aber du lernst das ja da. Kein Stress, alles gut. Nee, das heißt, einmal die Woche kommt jemand zu dir nach Hause und die Person, die läuft dann halt so mit dir bestimmte Strecken ab, mit dem Blindenstock, bringt dir alle Tricks bei, die es so gibt. Und es gibt ja zum Beispiel die Blindenampeln, wo du durch das Klicken dich orientieren kannst. Es gibt die Leitstreifen auf dem Boden, die sind für Sehbehinderte. Und du lernst das dann. Du hast den Blindenstock das erste Mal in der Hand und dann merkst du sofort den Unterschied. So, oh krass, das, was ich vorher nicht sehen konnte, ich fühle sofort den Unterschied. Du merkst direkt, dass das hilft. Und dann lernst du halt die ganzen Techniken. Wie komme ich an der Rolltreppe rauf und runter und sowas halt. Na, worüber man vielleicht als Sehender vielleicht auch so gar nicht drüber nachdenkt, ne, was ja völlig normal ist. So habe ich ja früher auch nicht drüber nachgedacht und jetzt auf einmal war es wichtig für mich und ich musste das lernen. Und dann läuft er mit dir bestimmte Strecken, ob von zu Hause zur Arbeit oder zum Einkaufen. Du lernst dann auch einkaufen zusammen so ein bisschen. Und ich hatte ja damals keinen anderen Job. Ich hatte ja meinen verloren und ich habe nur so angefangen, so die ersten bezahlten Auftritte zu bekommen, so als Stand-up-Comedian. Und dann hat mein Mobilitätstrainer mich gefragt, Timo, was machst du denn hauptberuflich? Ich hatte die Wahrheit gesagt, so, ja, ich bin Stand-Up-Comedian. Und er so, ah, das heißt, du trittst jeden Tag im selben Theater auf. Das hat er gesagt, weil er gehofft hat, ich habe immer denselben Weg. Und ich so, nee, ich trete in ganz Deutschland auf. Und er so, ah, der wird sterben. Darauf kann ich den nicht vorbereiten. Wie soll ich dem ganz Deutschland beibringen? Ich habe noch andere Blinde, die ich unterrichte. Wie soll das denn funktionieren? Der hat schon Probleme mit seiner Straße. Aber ich bin immer besser geworden. Ich wollte wieder selbstständiger werden. Ich wollte ohne Hilfe klarkommen. Und dann wollte er mich so ein bisschen testen. Wollte gucken, wie gut ich das jetzt kann. Und dann sind wir hier in Köln am Neumarkt. Wir sind in den Primark gegangen, weil der Laden kompliziert aufgebaut ist. Wir sind da rein, nach ganz oben gefahren. Er meinte zu mir, so, und jetzt musst du hier alleine wieder rausfinden. Ja, dachte ich auch, aber ich habe es auch so als Challenge gesehen. Da war so, okay, doch, das kriege ich hin, gar kein Problem, ich finde hier wieder raus. Den Ausgang habe ich nicht gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, war so ein Lagerfeuer, wo andere Blinde saßen. Ja, waren seine ehemaligen Schüler. Na, bist doch mal Mönckemeier, setz dich zu uns. Ja, sahen alle aus wie Tom Hanks, ne? Ein Castaway verschollen, so lange Bärte, zerrissene Kleidung, haben sich was zu essen gemacht über dem Feuer. Und ich sah so gemütlich aus, ich setz mich dazu.
So schwierig die ersten Schritte im neuen Leben als Mensch mit Sehbehinderung und mit Blindenstock in der Hand auch waren, Timo Turga lässt das Publikum nachvollziehen, wo sich bisher ungekannte Hürden im Alltag stellen, wie schwer es anfangs ist, diese zu überwinden. Dabei treibt er die Situation gerne satirisch auf die Spitze, aber der Kern seiner Geschichten ist real. Er hat das alles wirklich erlebt. Häufig geht es ihm darum, wie ungeschickt die Sehenden sind, die ihm eigentlich nur helfen wollen und doch ins Fettnäpfchen treten, weil die Situation sie überfordert, weil mit übertriebenem Eifer der Schuss nach hinten losgeht oder weil sie sich nicht in die Lage eines Menschen mit Behinderung hineinversetzen können, quasi selbst blind dafür sind. Turga richtet nicht, vielmehr treibt er uns die Absurditäten eher liebevoll unter die Nase.
Merke ich auch echt, wie Leute auch auf mich immer zukommen, wie unterschiedlich die reagieren. Das ist halt irgendwie auch das Spannende, wenn du halt weißt, so wie Menschen auf dich reagieren ohne Behinderung. Wenn du so beide Seiten kennst, ist das, finde ich, immer genial, weil du, glaube ich, richtig gut vermitteln kannst so zwischen beiden Seiten. Wenn du halt nicht weißt, ja, wie soll ich mich da am besten verhalten? Ich glaube, ich kann dann immer ganz gut irgendwie Tipps geben. Und ich finde das zum Beispiel, was mir als erstes aufgefallen ist, dass Leute zum Beispiel lauter mit mir reden. Das finde ich richtig geil. Das ist vor allem richtig geil, wenn du nicht damit rechnest. Also ich stand nicht so am Gleis, also ich war so am Bahnhof, habe auf meinen Zug gewartet und ich weiß ja, wie das geht, das lernst du ja beim Mobilitätstraining. So, ich stehe da, denke an nichts Böses, vor mir fährt so ein Zug ein und neben mir war so ein Pärchen. So, ich habe die nicht bemerkt, die haben sich so angeschlichen und dann auf einmal so, das ist übrigens die S19! Und ich dann so, und die sind dann richtig einsatzfreudig in die Bahn gesprungen, packen mich so am Arm und versuchen mich in die Bahn zu ziehen. Kommen Sie nur los, die müssen keine Angst mehr haben. Ich so, die habe ich jetzt! Und das Schlimmste war, das war nicht der Zug, mit dem ich fahren musste. Die haben mich einfach gekidnappt. Das war echt krass. Ich hatte echt Angst, dass die mir noch so einen Sack über den Kopf ziehen, auch wenn das nicht viel bringt. Und die wurden echt sauer, weil ich mich gewehrt habe, aus irgendwelchen Gründen. Und ich so an der Tür festgehalten und versucht, die Leute am Gleis um Hilfe zu bitten. Bitte helfen Sie mir! Und meine Kidnapper so, das tun wir doch, hören Sie auf, sich zu wehren! Da haben die mich so an den Beinen gepackt und in den Zug reingezogen. Mit meinen Fingernägeln habe ich so Spuren im Boden hinterlassen. Ja, meine Eltern mussten einen Haufen Lösegeld zahlen und mich bei denen abholen.
Man erlebt da ja auch wirklich viel. Also auch, dass Leute einfach kommen und einen einfach packen und irgendwo hinziehen. Das kann auch oft passieren. Also mir ist das schon oft passiert. Das ist dann natürlich sehr übergriffig und nicht in Ordnung. Aber das trotzdem...
das ist ja dann für mich so ein Ausnahmefall, wo man sagt, ja natürlich, das sollte man aber auch bei nicht behinderten Menschen einfach so machen, also Leute einfach anfassen und irgendwo hinziehen. Aber im Normalfall, wenn Leute wirklich nicht wissen, was sie tun sollen, ist das so der Tipp, den ich gebe. Einfach nett fragen, finde total selbstverständlich, hingehen, hey, ist das, brauchst du gerade Hilfe? Wenn nicht, dann einfach weitergehen. Weil die Leute so verunsichert sind, glaube ich halt eher, also ich möchte da niemandem die Augen öffnen, aber ich vielleicht einfach so ein bisschen Hilfe geben oder ermutigen, dass ich sage, bietet ruhig Hilfe an, wenn ihr euch unsicher seid, aber akzeptiert das Nein, wenn es kommt, weil die Betroffenen, glaube ich, dann am besten wissen, wie sie jetzt klarkommen. Und das ist so der Tipp, den ich am liebsten immer gebe. Einfach nett fragen und das Nein akzeptieren. Und dann ist alles gut. Also nicht nochmal nachfragen, so ganz sicher, sondern die einfach sagen, okay. Und dann einfach weitergehen und die Leute in Ruhe lassen.
Und was ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mache, ich gehe super gerne auf Konzerte. Und ich war zum Beispiel letztes Jahr im Januar, war ich auf einem Konzert hier in Köln mit meiner Ex-Freundin. Aber nicht, weil mir das Spaß macht oder weil wir so einen guten Draht zueinander haben, sondern weil wir die Karten vor 4 Jahren zusammen gekauft haben. Und durch die Pandemie wurde das dann immer wieder verschoben. Und wir haben uns aber nach 1,5 Jahren getrennt und nach weiteren 1,5 Jahren haben wir uns wieder gesehen. Also sie, mich. Ja. Wir waren in Köln im Palladium, ganz hinten neben der Plattform für Rollstuhlfahrer. Das ist so eine große Plattform, da können Rollstuhlfahrer drauf, damit die, über so eine Rampe, damit die, obwohl die sitzen, in einer höheren Position sind und die Bühne besser sehen können. Und aus irgendeinem Grund durfte ich auch mit da drauf. Und ich habe gar nicht verstanden, warum. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir sind erst dran vorbeigegangen, aber die Security hat uns so gesehen, winkt uns so rauf, wir gehen darauf und ich denke mir so, ja Mann, viel besser. Geil. Und ich hatte schon Angst, ich kriege hier vom Konzert nichts mit. Stell dich mal vor, ich hätte da unten gestanden, die Person, die vor mir steht, wäre größer als ich. Ja, das hätte keinen Spaß gemacht. Ich habe die ganze Zeit da gestanden, was passiert denn da? Ich kriege hier gar nichts mit. Hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich dachte mir so, was hat die Security sich gedacht? Die hat nur gewusst, ah, okay, behindert, darf hoch. Dann hat er mich so gesehen, ah, da ist einer, komm hier rauf. Als wäre ich so ein Pokémon, hat er mich so eingefangen, komm in die Sammlung. Da war ich da oben, ne, und wusste so, okay, da dürfen wirklich nicht nur Menschen im Rollstuhl drauf, sondern auch mit anderen Behinderungen. Und das hat für mich halt keinen Sinn ergeben. Ich habe das so gemerkt, weil die haben mich auf so einen normalen Stuhl gesetzt. Ich so, okay, hier sind normale Stühle, die Rollstuhlfahrer bringen ihre eigene mit, für wen sind die? Dann gucke ich so nach links und rechts und ich konnte ja gar nicht sehen, was die anderen haben. Na, also frage ich einfach so, als wären wir im Gefängnis, na, warum sitzt ihr hier? Was habt ihr angestellt? Habe ich natürlich auch zum ersten Mal mit meiner Ex-Freundin gequatscht, die übrigens keine Behinderung hat. Aber meiner Meinung nach trotzdem voll dahin gehört. Nee, wir haben zum ersten Mal mit mir gequatscht und habe ich gemerkt, du musst nicht unbedingt auf den neuesten Stand gebracht werden. Sie hat mir so erzählt, ja, ich habe jetzt jemand Neues kennengelernt und ich mag ihn wirklich sehr, er macht mich sehr glücklich, ich liebe mein neues Leben. Und ich so, krass, das Bier hier 6 Euro kostet, oder? Ich brauche mehr davon, sonst packe ich den Abend nicht. Und dann habe ich da so viel getrunken, ich musste da so dringend aufs Klo gehen. Und falls ihr hier schon mal im Palladium wart, ihr kennt das bestimmt, man muss so eine Wendetreppe nach unten gehen. Und blind und betrunken ist das eine scheiß Kombination. Das ist nicht klug. Wenn ich betrunken durch die Stadt laufe, ist das nie geil. Weil ne, mittlerweile mache ich das nicht mehr, ich trinke keinen Alkohol mehr wegen der Medikamente. Aber so früher, wenn ich Alkohol getrunken habe, so zum Spaß, da war das richtig scheiße, weil ab einem gewissen Level war der Blindenstock völlig nutzlos. Ich bin so durch Köln gelaufen, mein Blindenstock war irgendwo hier an der Seite. Ich bin gegen ein Schild gelaufen, habe gemerkt, ah krass, aber da wäre frei gewesen. Da hätte ich langlaufen können. Also gehe ich diese Treppe runter, was richtig dumm ist, weil es gab im Erdgeschoss ein Klo für Rollstuhlfahrer. Das hätte ich benutzen können. Das war mir aber nicht klar. Und das ist ein bisschen traurig, dass ich nicht wusste, dass es das gibt, wenn man bedenkt, dass ich ja die ganze Zeit bei den Rollstuhlfahrern war. Ich habe das nicht einmal hinterfragt. Ich habe mich nicht einmal gefragt, wie die Treppe runterkommen. Das habe ich mir gedacht, dass sie bis zur Treppe rollen und den Rest laufen. Dass sie da so hinrollen, so alles klar, jetzt geht's los, dann stehen die auf. Ja, nehmen ihren Rollstuhl, tragen den die Treppe runter, setzen sich unten rein und rollen weiter. Ich Idiot. Das heißt, ich kämpfe mich da runter, komme bei den Kabinen an und es war genau in der Pause. Das heißt, die waren alle besetzt und das ist für mich schlecht, weil ich kann nicht mehr so gut im Stehen pinkeln. Nicht ohne Kontaktlinsen. Ich ziehe nicht so gut. Das heißt, ich war richtig verzweifelt. Ich musste so dringend, ich bin doch zu den Pissoirs gegangen. Aber das waren nicht so einzelne Dinger, sondern so eine durchgehende Wand. Und ich stelle mich so davor, so richtig verunsichert. Boah, ich hoffe, das geht jetzt gut. Ich stelle meinen Blindenstock so an die Seite und hoffe gleichzeitig, dass das Pissoir nicht noch so um die Ecke geht. Dann stehe ich da, okay, ich hoffe, ich treffe jetzt. Und neben mir steht so ein Typ, der war auch am Pinkeln, der sieht das so. Und der wollte mir helfen. Und während er pinkelt, kommt er so zu mir rüber, guckt runter und sagt, nee, sieht gut aus, mach weiter. Und ich war nicht verunsichert, dass mir gerade eine fremde Person beim Pinkeln zuguckt. Ich war richtig erleichtert. Ich so, wie schön, dass mir jemand hilft. Toll. Zum Glück sind heute normale Leute hier. Der hat mir richtig auffällig beim Pinkeln zugeguckt und ich konnte mich trotzdem voll entspannen. Hat mich gar nicht gestört. Und das Schräge war, nachdem ich fertig war, sagte er so richtig angewidert, also nach oben kommst du jetzt aber schon alleine, oder? Als wäre das der unangenehme Teil gewesen. Und ich dachte mir so, höre ich dann Hauch Homophobie raus? Ich hoffe doch. Also ich finde Homophobie scheiße, aber es wäre interessant zu sehen, wie seine Grenzen verteilt sind, weil das so überhaupt keinen Sinn ergibt. Also wenn ich auf den Penis gucke, das ist die eine Sache, aber wenn du dich an meinem Arm festhältst, das wäre schon schwul. Ich will nicht, dass das hier einer sieht. Und nur aus dem Grund habe ich gesagt, oh doch, ich brauche Hilfe. Hier komme ich nicht alleine weg. Und dann halte ich mich so an seinem Arm fest und sage so, boah, kann es sein, dass du trainieren gehst? Du riechst aber gut. Dann sind wir nach oben gegangen, er wollte abhauen. Da halte ich ihm so an der Hand fest, ziehe ihn so zu mir zurück, nehme ihn nochmal so in den Arm und flüstere ihm so zu. Hat dir eigentlich gefallen, was du gesehen hast? Ah, mich zurück zu meiner Ex-Freundin gegangen, so in dem blauen Eis habe ich wieder was richtig Gutes für die Gesellschaft getan. Ja, und meine Ex-Freundin so, warum hat das so lange gedauert? Und ich so, ich habe jemand Neues kennengelernt. Ich mag ihn wirklich sehr, er macht mich sehr glücklich, ich liebe mein neues Leben.
Ende 2015 macht Timo Turga die ersten Schritte in Richtung Comedy. Da ist er 20 Jahre alt. Zunächst probiert er sich auf offenen Bühnen aus. Die ersten kurzen Auftritte, später auch kleinere Stand-up-Wettbewerbe. Zur selben Zeit beginnt Turga eine Ausbildung als Kinderpfleger im Kindergarten. Ein Beruf, den er geliebt hat, wie er sagt. Doch während dieser Zeit bemerkt er, wie sein Sehvermögen immer mehr abnimmt.
Es war dann halt auch so schlimm, dass es im Kindergarten einen kleinen Vorfall gab. Es war nämlich so, ich habe einen Ausflug mit den Kindern gemacht und kam mit einer Gruppe chinesischer Touristen zurück. Das habe ich nicht gemerkt. Ich hätte es merken können. Es gab Anzeichen, zum Beispiel, dass die Kinder chinesisch gesprochen haben. Ja, habe ich mir erst nichts beigedacht und mir so, okay, kann sein. Keine Ahnung, vielleicht lernt man das noch im zweiten Lehrjahr. Vielleicht sind die müde, vielleicht hat ihnen der Ausflug gefallen. Kommen im Kindergarten an, die Eltern so, Entschuldigung, wo sind unsere Kinder? Und ich so, da, seid ihr blind? Das fanden die gar nicht witzig. Das war richtig schlimm. Ich glaube, die Einzigen, die das wirklich lustig fanden, waren die Kinder. Also ich war für meine Kollegen war ich so überhaupt keine Unterstützung. Ich konnte gar nicht mehr richtig auf die Kinder aufpassen. Aber die Kinder haben es geliebt, weil wenn ich Aufsicht hatte, konnten die machen, was sie wollten. Alles, was verboten war, war auf einmal okay. Wenn ich Aufsicht hatte, war da der Purge auf dem Außengelände. Ja, Bäume haben gebrannt, es war einfach Apokalypse. Und ich stehe da mit meiner Tasse Kaffee. Ja, was für ein schöner Tag. Das ist richtig entspannt heute. Ja, was will ich auch machen, wenn ich die erwische? Ne? Wenn ich die bei irgendwas erwische und die wollen abhauen, sagt der Kluge in der Runde, wartet, er kann nur sehen, was sich bewegt. Und ich stehe da wie so ein T-Rex aus Jurassic Park. Wo seid ihr hin? Versucht die irgendwie zu orten.
Und schon als Jugendlichem, als sich die ersten Anzeichen der Krankheit zeigen, bleiben Turga so manche Wege versperrt. Etwa der Traum, einmal den Motorradführerschein zu machen. Mit 16 Jahren schenken ihm seine Eltern einen Motorroller. Doch den Sehtest für die Fahrschule, den besteht er nicht. Diagnose Keratokonus. Eine Augenkrankheit, bei der sich die Hornhaut verformt und immer dünner wird. Spezielle Kontaktlinsen zur Korrektur verträgt Turga nicht. Wenn er von solchen schmerzhaften Etappen in seinem Leben erzählt, wird es im Publikum ganz still.
Ich war dann auch vor ein paar Jahren für ein paar Wochen auf einer Schule, die nur für Menschen war, die erst im Laufe ihres Lebens erblindet sind. Und da hatte man natürlich super viel Austausch. Das finde ich, da habe ich gemerkt, hey, die gehen alle so positiv damit um. Und das war am Anfang sehr schwer. Und wir hatten da regelmäßig Gespräche mit einer Psychologin, die da auch gearbeitet hat. Und ich sollte da eigentlich die Blindenschrift lernen. Und ich habe mich dafür nicht bereit gefühlt. Und ich habe gemerkt, es fühlt sich so an, als würde ich meine Restsehkraft einfach aufgeben. Und dann hat sie gesagt, hey, wir machen da überhaupt keinen Druck. Ich weiß, das ist eine schwierige Sache. Die Türen stehen hier immer offen, du kannst immer vorbeikommen und du kannst es jederzeit lernen. Ich habe da wirklich geweint, es war für mich so schwer. Und dann hat sie was gesagt, was ich sehr schön fand. Sie hat gesagt, das Augenlicht zu verlieren ist so wie einen geliebten Menschen zu verlieren. Und man braucht erstmal Zeit zum Trauern, bis man bereit ist, Abschied zu nehmen.
Genau das war es auch. Am Anfang fiel mir das natürlich auch schwer, über jede Situation, die mir passiert, Witze zu machen. Am Anfang haben die Leute im Publikum mich so leicht aus dem Konzept gebracht, wenn die reingerufen haben, wie aber aufs Handy gucken geht. Und unterstellen mir, dass diese Krankheit, die ja mein Leben so komplett verändert hat, dass ich das spiele und dass ich mir das ausgesucht hätte. Und das hat mich am Anfang natürlich verletzt und ich war einfach noch nicht bereit, um damit professionell genug umzugehen. Und das braucht natürlich seine Zeit. Das ist natürlich logisch. Aber irgendwann merkt man dann, dass es auch gut tut, die Witze darüber zu machen, dass man selber so entscheidet, Ich will nicht, dass mein Leben weiter traurig ist. Ich will jetzt, dass das wieder Spaß macht.
Der Wechsel zwischen Schmerz und Spaß fällt ihm heutzutage leicht, denn so gegensätzlich sind diese beiden Emotionen nicht, meint er.
Ich finde, gerade in der Comedy, das ist eigentlich sehr nah beieinander manchmal. So dass, ich glaube, Comedy kommt oft irgendwie aus einem Teil der Seele, der halt einfach wirklich verletzt ist. Und das ist halt einfach eine Art, auch mit Schmerz umzugehen. Und deswegen fällt es einem manchmal so leicht, so Witze darüber zu machen. Weil manchmal passieren in Situationen, so in schlimmen Situationen immer noch, findet man immer irgendwas Lustiges, glaube ich. Und das kann einfach helfen, damit umzugehen und das so zu verarbeiten.
Comedy als Therapie. Und Therapie als gutes Thema für Comedy. Denn gute Geschichten fehlen Timo Torger lange Zeit. Er wusste nicht, was er da auf der Stand-Up-Bühne überhaupt machen will, jenseits von wirren Gedankengängen, wie er heute im Rückblick sagt.
Irgendwann habe ich halt den Ausbildungsplatz verloren und habe natürlich die Auftritte weitergemacht. Und das waren dann auch so die ersten ehrlichen Auftritte, würde ich sagen, weil ich vorher nie wusste, worüber ich am besten reden soll. Ich habe auch die Krankheit eigentlich nie erwähnt. Ich hatte da auch schon meine erste Operation hinter mir. Und als ich dann den Ausbildungsplatz verloren habe, habe ich dann angefangen, darüber Witze zu machen. Und dann habe ich so gemerkt, irgendwie hilft mir das. Also ab da wurde es dann mit der Comedy auch besser, weil ich ehrlicher wurde. Also es waren wirklich so die ersten guten Auftritte, die ich hatte. Ich erinnere mich noch, ich hatte mal einen Auftritt bei so einem kleinen Wettbewerb hier in Köln. Und da bin ich dann so spontan eingesprungen. Und das war auch wirklich kurz, nachdem ich dann meinen Job verloren habe. Und also den Ausbildungsplatz verloren habe und ich bin dann da hingegangen und habe dann da auch Witze drüber gemacht und das war dann, da habe ich diesen Wettbewerb gewonnen. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl auch hatte, ich glaube, das könnte etwas sein, das ich gut kann. Und irgendwie ist es auch schön, so Witze darüber zu machen, weil ich dann das Gefühl habe, jetzt habe ich ein bisschen Kontrolle darüber. Ich entscheide jetzt, wie ich damit umgehen kann und auch so dieses Gefühl von, es wird alles gut. Also das war auch fürs Publikum, glaube ich, gut. Das Publikum hat gelacht, die fanden das Programm schön, die fanden die Nummern schön, haben gelacht und mich ja dann zum Sieger an dem Abend gewählt.
Im Fernsehen war er bei Sat.1 in der Sendung Nightwash, aber auch beim renommierten Quatsch-Comedy-Club von Thomas Hermanns.
Und dann war ich im Aldi und dann wollte ich mir so einen Eistee kaufen, auch einfach, um das zu trainieren. Und dann war vor mir so ein Typ, der hat gesagt, ach, geh ruhig vor. Und dann gehe ich so ans Band und ich lege so diese Flasche Eistee so aufs Band. Und vor mir war eine Frau und sie dreht sich so zu mir um. Und ich glaube, sie hat nicht gemerkt, dass ich blind bin. Sie sagt so, Sie können noch warten, bis ich fertig bin mit Auflegen. Da habe ich gesagt, dann müssen Sie mir aber sagen, wenn Sie damit fertig sind. Und dann hat sie gesehen, dass ich eine Sonnenbrille trage. Und sagt so, ja, mit Sonnenbrille sieht man hier ganz schlecht, ne? Und ich dachte mir so, boah, die nächsten 10 Sekunden werden dir jetzt nicht gefallen. Oh, das wird dir jetzt so gar nicht gefallen. Oh, das wird ganz schlimm für dich. Und ich habe so gesagt, nein, aber mit einer Augenkrankheit sieht man schlecht. Und ich zeige dir den Blindenstock nochmal deutlich. Und dann konnte ich ihren Gesichtsausdruck hören. Wie sich der verändert von, boah, den habe ich fertig gemacht, zu, boah, fuck! Ich bin das Arschloch. Scheiße. Sie sagt nur so, Entschuldigung, und dreht sich um. Und die Stimmung im ganzen Laden hat sich auch komplett verändert. Ne? Vor allem Leute gearbeitet, haben sich unterhalten. In dem Moment, wo es richtig still und Hass lag in der Luft, der so auf sie konzentriert hat. Ne? Alle hatten auch irgendwie Mitleid mit mir. So ganz vorne war ein Typ, der wollte mich auch vorlassen, obwohl seine Sachen schon eingescannt wurden. Selbst der Kassierer so, ist kein Ding. Komm einfach nach vorne, ist schon in Ordnung. Komm, ich zahle auch für dich, ist kein Problem, komm nach vorne. Und ich so, nee, ist schon okay, ich würde gerne hier bleiben. Ich will einfach, dass sie das Gefühl hat, dass ich ihr so in den Nacken starre. Ja. Auch wenn ich das gar nicht kann. Ja. Es war ihr richtig unangenehm, das hat man gemerkt. Und ich bin so zwischendurch näher an sie rangegangen, habe ihr so zugeflüstert, Sie sind ein schlechter Mensch. Ja. Dann habe ich angefangen zu weinen. Sie hat angefangen zu weinen, sie hat mir den Eistee bezahlt, das war der Hammer.
Timo Torger hält nicht nur Menschen ohne Behinderung den Spiegel vor, bei ihren Patzern und Fehltritten. Er verschont auch die eigene Blinden-Community nicht, mit Ironie und Kritik.
Und falls sie Hilfe anbietet und die Person wird unfreundlich, dann ist die Person halt ein Arschloch. Ja, auch Menschen mit Behinderung können Arschlöcher sein, habe ich festgestellt. Weil ich hatte einmal einen Auftritt, das war mit einem anderen Behinderten in, wo war das? In Mannheim war das. Der ist hörgeschädigt. Das war sehr, sehr witzig. Wir haben das ungesehen und unerhört genannt. Also, er hört schlecht, ich sehe schlecht, wir fanden die Kombination mega witzig und dann hatten wir da auch natürlich öfter mal Betroffene im Publikum und da war eine Person, die hat auch schlecht gesehen, die hatte weniger Sehkraft als ich, die hatte nur noch 1% Sehkraft auf beiden Augen und dann hatten wir so Pause und die hat sich irgendwie angegriffen gefühlt durch mich und die sagt so, ja, also ich habe noch 1% Sehkraft und ich laufe auch nicht mit einem blinden Stock hier rum. habe ich gesagt, woher willst du wissen, dass ich einen Blindenstock habe? Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe wirklich ehrlich gefragt, ja, okay, aber ich bin nicht hier aus Mannheim, ich kenne die Gegend nicht. Wie machst du das dann? Ja, ich taste mit den Füßen. Und ich so, ja, das klingt super, aber so viel Zeit habe ich nicht. Einfach kein, wieso soll ich das machen? Und dann fingen sie auch so an, wir haben uns natürlich über Inklusion unterhalten. Und sie sagte auch so, ja, von allen Behinderungen finde ich Blindsein ja am schlimmsten. Und ich so, das ist kein Wettbewerb. Und warum willst du den gewinnen? Also willst du echt die Person sein, die es am schlimmsten hat? Die hat sich so gekränkt gefühlt dadurch. Also man merkt, auch da gibt es unfreundliche Menschen. Und die ist dann in der Pause gegangen, haben mir die anderen erzählt. Die ist einfach abgehauen, wo ich mir dachte, die ist wahrscheinlich immer noch unterwegs.
Ich erlebe eigentlich sehr oft, dass die Leute nach einem Soloprogramm auf zu mir kommen und ihre Geschichten erzählen, was ich immer richtig toll finde. Wenn die im Publikum sind, merkt man auch manchmal schon so als betroffene Person, dass die auch da sind, weil die schon an anderen Stellen lachen, weil die wissen, ah ja, das ist mir auch schon passiert, ich weiß, worauf ich hinaus will. Und es ist schwierig für mich, da so eine Grenze zu finden. Also wenn jemand sagt, okay, das fand ich wirklich verletzend und mir das auch viele Leute sagen, dann denke ich natürlich darüber nach, okay, ich möchte keine Gefühle verletzen, ich will Leute unterhalten.
Das ist ja für mich auch irgendwie Inklusion, ne, dass Leute sich in meiner Gegenwart irgendwie wohlfühlen. Deswegen mache ich auch so gerne Witze darüber, weil ich finde, so, wenn du Witze darüber machst, ne, ich bin ja oft bei Shows dabei und dann bin ich der einzige Behinderte irgendwie im Line-Up. Und das ist dann, an sich für mich ist das nicht schlimm, nur dadurch sind die Leute manchmal verunsichert und wissen gar nicht, aber darf ich jetzt auch darüber lachen? Wo ich mir immer denke, warum sonst sollte ich jetzt auf dieser Bühne stehen? Ich habe mir das doch ausgesucht, ich bin ja nicht hier, um euch zu testen. Es ist ja nicht so, dass Gott mich geschickt hat und gesagt hat, Timo, geh mal auf die Bühne, mach Blindenwitze und gib mir alle Namen. Von allen, die gelacht haben, die kommen alle in die Hölle.
Und so lebt Timo Turger seine Art von Inklusion. Er lacht über Sehende und Blinde. Er spielt vor Menschen mit und ohne Behinderung. Er tritt mit Comedians aus der Mehrheitsgesellschaft auf, genauso wie mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Community der Behinderten. Wie etwa dem Rollstuhlfahrer Tan Chala oder Ben Schafmeister, der offen über sein Tourette-Syndrom spricht, oder dem gehörlosen Okan Sese.
Es ist halt irgendwie eine Comedy-Szene, manchmal wie so ein Klassentreffen. Ne? Dann manche Comedians sieht man irgendwie so jahrelang fast gar nicht mehr, weil die immer bei anderen Shows sind. Und dann hat man auf einmal wieder so ein paar Shows hintereinander, wo man sich dann wieder richtig oft sieht. Und dann hat man sich irgendwie total viel zu erzählen. Man folgt sich ja auch auf Social Media und kriegt immer mit, was die anderen machen. Dann kommentiert man was und dann kommt man wieder ins Gespräch und fragt so, ja, wie läuft's denn so im Moment bei dir? Also eigentlich hat man immer Kontakt.
Etwa mit dem schon erwähnten Okan Sese. Wenn der auf die Bühne kommt...
Herzlich willkommen zu Lieber taub als gar kein Vogel. Macht euch bereit für einen lustigen Abend. Bitte begrüßt den einzigen tauben Komiker Deutschlands mit einem ohrenbetäubenden Applaus. Hier kommt Okan Sese.
Dann stellt er erst einmal klar.
Mein Name ist Okan Sese. Ich bin halb Deutsch, halb Türke, aber ganz schwul.
Und er kommt nicht allein. Wenn hörende Menschen im Publikum sind, brauchen diese einen sogenannten Voicer, also eine Person, die die Gebärden aus Seses Show in Lautsprache übersetzt. Die Stimme, die wir jetzt also auf der Bühne und gleich auch im Interview mit ihm hören, ist logischerweise nicht die seine. Es sind jeweils andere Personen, die seine Aussagen für uns Hörende sprechen. Hier ist es Gisa Schramm.
So, schön. Schön, Gisa, dass du da bist. Schön, bitte Applaus für Gisa. Ja, danke, danke. Ja. Stopp, stopp, Leute. Stopp, stopp, stopp. Ja. Also, ich bin hier der Star. Ha, heute Abend, ja. Ja. So, merkt euch das. Ich habe Glück, dass Gisa heute da ist. Die hat schon Erfahrung im Comedy-Bereich bis jetzt. Ne? Aber ich meine, ja, so gut war sie jetzt auch nicht, weil sonst müsste sie jetzt ja nicht neben mir stehen. Ne? Ja. Ja, das stimmt. Dankeschön. Aber ich freue mich, dass ich da bin. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Schön. So, ja, jetzt steigen wir mal ins Thema, Leute.
Und es gibt noch etwas vorab zu klären, wenn ein tauber Komiker auf die Bühne kommt und die Show für Hörende übersetzt wird. Und auch diese Barriere wird natürlich humorvoll verpackt.
Also, ich erkläre euch mal, wie das hier heute läuft. Gisa wird mich voicen, das heißt, sie muss erstmal gucken, was ich gebärde, um das dann für euch zu übersetzen. Ja, das Ganze ist ein bisschen zeitverzögert und ist ein bisschen wie einen geilen Film gucken, ja, aber wirklich mit scheiß WLAN. Ja. So, also ich bin viel schneller als Gisa. Ne? Ich bin quasi schon fertig mit der Show, ja, ich bin schon durch. Gisa fängt wahrscheinlich gerade erst an. Ja, das stimmt schon. Naja, ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß. Ne? Tschüssi. Okay, nee, also Leute, ganz so schnell bin ich auch nicht. So, Wenn ihr heute viel lacht, dann heißt es, ich habe gute Witze mitgebracht. Wenn nicht, dann ist es Gisas Schuld. Ja, also ist für mich eine Win-Win-Situation, ne? Ja, das stimmt. Gut. Leute, also normalerweise bezahlt man Dolmetscher pro Stunde. Ja, also ich mache das anders. Ich bezahle Gisa pro Lacher. Ja, aber nicht, wenn nur eine Person lacht, da müssen. Also ich zahle nur für Lacher, die ich auch hören kann, ne? Ja, bezahle nur dafür.
Damit die Show reibungslos über die Bühne geht oder um im Bild zu bleiben, das WLAN nicht ruckelt, ist eine akribische Vorbereitung nötig. Und doch sind die beiden offen für spontane Einfälle und Improvisation, was die Übersetzung im sonst geskripteten Programm allerdings schwerer macht.
Genau das ganze Timing, das ist das, was sehr wichtig ist, weil halt eben die Lacher auch kommen müssen, es muss passen. Und ich habe mit der Zeit dann irgendwann mein Timing auch für mich gefunden. Das war in der Tat ein langer Prozess. Also bis heute eigentlich dauert das Ganze noch an, weil natürlich jedes Publikum auch nochmal anders ist und jede Person nochmal an anderen Stellen lacht. Also obwohl ich nichts höre, steuere ich die Lacher. Ha? Das muss man auch mal hier sagen. Also das ist auch was ganz, ganz Neues für mich, das so ein Stück weit auf der Bühne zu steuern. Und ich glaube, Gisa hat auch viel Spaß auf der Bühne, oder? Nun sag du doch auch mal was.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß auf der Bühne. Und das Timing ist gleich und unterschiedlich zur selben Zeit. Also ich weiß theoretisch natürlich, wann, was wir machen, aber praktisch ist es immer ein Zusammenspiel, was super spannend ist und total witzig. Auch in jedem Moment, in jedem Moment anders. Jede Bühne ist anders, jeder Abstand ist anders, der Weg, die Bewegung, wie die Ausrichtung von Okans Spiel ist, wie ich mich dann platziere, es ist super spannend für mich und ja, wir beide wissen, wo es eigentlich hingeht, aber wie wir da hinkommen, ist, ist ein Weg, ja.
Ganz genau, da geht mal links rum, mal rechts rum, also beispielsweise bei unserer Show von gestern waren sehr viele Personen da, sehr viele Zuschauende und ich habe so ein paar spontane Sachen noch mit eingebracht, wo ich Gisa ein bisschen aus dem Konzept gebracht habe. Sie hatte das eine oder andere nicht so ganz verstanden und das habe ich sehr gut auch in die Show mit eingebaut, weil dann zum Beispiel die Gehörlosen gelacht haben, die Tauben, die dort waren und die Hörenden dann teilweise nicht. Dann musste Gisa nochmal was nachholen und mir war es auch wichtig, einmal mal zwischendurch zu zeigen, so fühlen sich taube Menschen in der hörenden Mehrheitsgesellschaft. Also sie kriegen auch nicht immer alles mit. Und für Hörende waren es gestern so zwei, drei Situationen, wo sie dann auch nichts wirklich mitbekommen hat. Gisa hat es schon verstanden, aber sie wusste halt nicht so ganz, wie sie das verpacken sollte. Das war natürlich auch ganz, ganz schön gestern. Und das ist halt auch der Alltag, der da wieder gespiegelt wird. Und es war schön, dass viele taube Menschen dann in den Situationen gelacht haben, weil sie es einfach kennen. Ne? Und ich finde es gut, da einfach mal den Spieß ein Stück weit umzudrehen.
Es gibt natürlich in Teilen, treffen wir uns und gehen tatsächlich üben zusammen. Und trotzdem gibt es auch den Part, wo ich kann jetzt von mir sprechen, ich auf jeden Fall alleine auch den Text nochmal übe, mir das auch visualisiere und auch verinnerliche. Und das mache ich, indem ich mit dem Fahrrad rumfahre und vor mich hin spreche. Also ich muss es ja auch laut sprechen. Es reicht ja nicht, wenn ich mir das vorstelle oder wenn ich es lese, sondern ich muss es tatsächlich sprechen, sprechen, sprechen. Viel in Bewegung, weil im Stillstand kann ich das auch nicht lernen.
Also ich habe natürlich auch einen gewissen Rhythmus. Die Gebärdensprache an sich ist ja normalerweise sehr, sehr schnell und auch sehr ökonomisch, sehr zeitsparend. Also Hörende brauchen immer ein bisschen länger, bis die Übersetzung fertig ist, weil wir in der Gebärdensprache sehr vieles in eine Gebärde zusammenfassen können. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ich den Vorteil habe, dass ich auf der Bühne dann groß gebärden muss und somit automatisch langsamer, sodass dann für Gisa das natürlich auch passt von der Geschwindigkeit her. Das üben wir gemeinsam. Dann gehen wir generell das ganze Programm einmal durch und besprechen, was ist jetzt gerade das Ziel, was ist die Pointe, worauf lege ich jetzt gerade sehr viel Wert. Und dann brauchen wir natürlich auch noch die Interaktion mit den Zuschauenden. Also da gibt es ganz verschiedene Bühnen, wo wir dann auftreten und dann nochmal gucken, okay, hier reagiert das Publikum gut, hier reagiert das Publikum nicht so ganz. Und dann machen wir Dinge ohne Übersetzung, Teile mit Übersetzung. Also das üben wir natürlich dann vor realem Publikum.
Nach der Show, als die Show vorbei war, kam eine Frau und hat dann gesehen, dass Gisa alles übersetzt, was ich sage, hat mich dann angeguckt und sagte, ah, Sie sind wirklich taub? Okay, also ich habe einen Moment gebraucht, bis ich klargekommen bin, ne? Und dann meinte ich so, also nee, ich spiele heute nur den tauben Türken, ne? Morgen mache ich dann den blinden Nazi. Ach so, nee, sorry, das klappt ja nicht, ne? Also... Nee, Nazis, die haben ja kein Problem mit den Augen, die haben ja ein Problem im Gehirn, ne? Gut. So, es ist aber wirklich so, wenn ihr meinen Namen googelt, ne, dann ist das Erste, was ihr seht, ist Okan Sese wirklich taub? Naja, so, damit hier heute keine Unsicherheiten mehr offen bleiben, ne? Da machen wir das so. Gisa, hol mal das Ding.
Das Ding ist eine Druckluftfanfare, die Gisa Schramm Okan Sese direkt vor ein Ohr hält. Die skurrilen Fragen von manchen nicht hörgeschädigten Menschen im Publikum werden auf der Bühne mit ganz einfachen Tests beantwortet.
Das, Leute, ist ein Hörnden-Scanner. Komm mal ein bisschen näher, komm mal, komm, komm, ja. Ja, also so sehe ich sofort, wer hören kann. Ne? Ja, und die Tauben denken sich so, hä, was ist das für ein Ding? Ja, gut. Also er funktioniert auch als Tinnitus-Spray, ne? Sprühst du dir den Gehörgang, ist der Tinnitus weg, das Hörvermögen auch, aber gut, ja. Also wer glaubt jetzt wirklich, dass ich das mache? Mal bitte klar. Ah, guck mal, neulich war ein Katholik im Publikum, der hatte, dem stand die Panik ins Gesicht geschrieben, der hat aber nicht sich die Ohren zugehalten, der hat angefangen zu beten. Ja, gut, das war da so. Jetzt frage ich euch mal so, wer glaubt wirklich, dass ich das jetzt mache? Mal bitte klatschen. Ja, okay. No. Und wer glaubt, ich verarsche euch jetzt nur? Mal bitte klatschen. Okay, ja, ein bisschen weniger. Gut. So, und wer von euch glaubt jetzt, dass ich durch so eine Aktion wirklich selber taub geworden bin? Mal bitte klatschen. Sehe ich doch, du glaubst das, ne? Okay. Ja, es tut mir leid, Leute, aber normalerweise kommt da ein richtig lautes Geräusch raus. Ja, gut. Ich pack das mal zur Seite.
Nein, es war keine Druckluftfanfare am Ohr, die Okan Sese taub gemacht hat. Der Berliner Comedian ist schon seit Geburt an gehörlos. Und auch seine Eltern, Großeltern und sein Bruder können nicht hören. Für Okan ist die Behinderung von Anfang an ganz normal. Und in seinem Programm, wo er die Hürden des Alltags in einer Welt der Hörenden humoristisch umdreht und die Tollpatschigkeiten der Mehrheitsgesellschaft aufdeckt, wird das Taubsein zum Vorteil.
Und ich bin auch stolz darauf, taub zu sein. Dafür gibt es viele Gründe. Mein Platz Nummer 1 ist Helene Fischer. Ja, ja, Helene Fischer, ne? Ja. Naja, gut. Also ich habe den Witz mal auf ProSieben gemacht und dann stand am nächsten Tag in der Zeitung, die Headline war, ein tauber Komiker beleidigt Helene Fischer. Ja, ich dachte mir dann, naja, gut, was soll's, ne? Gut, eine Woche später hatten das aber 10 Zeitungen kopiert, immer dieselbe Headline, ein tauber Komiker beleidigt Helene Fischer. Okay, naja, jetzt frage ich euch mal, sag mal, fällt euch was auf? Ein tauber Mann sagt, ihre Musik ist scheiße? Naja, gut, dann kamen die Helene Fischer-Fans bei mir zu Instagram und dann hat einer geschrieben so, ey, du kannst doch ihre Musik überhaupt nicht hören, wie willst du die dann bewerten? Ich sag dann, ja, habe ich geschrieben, herzlichen Glückwunsch, du hast dir gerade meinen Witz erklärt.
Eine entlarvende Pointe also. Aber verbrellt er damit nicht doch die vielen Fischer-Fans?
Ich sag mal so, es kommt dann ganz drauf an, wie die Personen das selber interpretieren. Ich glaube nicht, dass ich sie mir verprelle. Also Helene Fischer ist ja nach wie vor eine tolle Person. Sie ist sehr kreativ, das muss man hier einfach auch mal sagen. Eine sehr schöne Frau, kann tanzen, wow. Und Ich könnte natürlich ganz andere Personen noch nehmen, aber ich glaube, wir tun ganz gut daran, hier bei uns in Deutschland zu bleiben und dann eine relativ bekannte Person hier in Deutschland hinzuzuziehen. Also Helene, ich mag dich, mach dir keine Sorgen.
Das merkt man in der Tat, nämlich bei der liebevollen und wohl einzigen Übersetzung des Hits Atemlos in Gebärdensprache von und mit Okan Sese. Dass Sese auf Bühnen und im Fernsehen auftritt und Comedy über das Leben als Gehörloser macht, hat er einer besonderen Begegnung zu verdanken. Und zwar mit Archie Clapp, einem hörenden Comedy-Kollegen aus Berlin, der die Gebärdensprache gelernt hat.
Das ist ja mein Alltag. Ich habe nie drüber nachgedacht, dass der für andere witzig oder humoristisch sein könnte. Und habe Archie Clapp im Zuge eines Gebärdensprachkurses, ich habe dort als Dozent gearbeitet, habe Gebärdensprache unterrichtet, versuchte meinen Kurs immer etwas witzig zu gestalten, damit er nicht allzu trocken ist. Und Archie hatte dann irgendwann gesagt, das, was du da erzählst, das muss ein größeres Publikum sehen, das muss auf die Bühne. Ich war natürlich erstmal nicht davon überzeugt, habe aber nach vielen Gesprächen mich umstimmen lassen, habe dann auf kleineren Bühnen gestanden und die Nachfrage wurde immer größer. Gerade solche Sachen wie höre ich einen Wecker oder wie stehe ich überhaupt generell morgens auf, darf ich überhaupt Auto fahren und solche Sachen. Das sind Fragen, die ich alltäglich gestellt bekomme, jeden Tag aufs Neue, und habe jetzt die Möglichkeit, tatsächlich das Ganze einem breiteren Publikum zu präsentieren. Und habe meine Dolmetscherin an meiner Seite. Ich finde, das öffnet doch tatsächlich so ein bisschen die Köpfe. Und es ist schön zu zeigen, dass es Menschen mit Behinderungen gibt. Sie sind zwar noch nicht ganz so sichtbar, aber das ist schon wichtig für mich, dass auch Menschen mit Behinderung repräsentiert werden.
Also ich gehe auch manchmal spontan zum Arzt, ne? Ohne dass eine dolmetschende Person dabei ist. Das macht ihr ja bestimmt auch manchmal, ne? Wer kennt das? Ja, gut. Ja. Letzte Woche bin ich zum Arzt und bin dann rein, die Arzthelferin hat mir ein Formular gegeben, ich habe das alles ausgefüllt, ne, und dann habe ich ganz oben drauf geschrieben, wichtig, ne, ich bin taub, ne, habe ihr das Formular zurückgegeben, sie hat sich das durchgelesen und sagt dann, Ihre Telefonnummer bitte. Ich nahm das Formular und habe nochmal gesagt, ich bin taub. Sie nimmt das Formular und sagt, Ihre Telefonnummer bitte. Ich nehme das Formular und sage, ich bin taub. T-A-U-B. Sie nimmt das Formular und sagt, ich weiß Ihre Telefonnummer bitte. Und jetzt frage ich euch mal, Leute, wer ist behindert? Ich oder Sie? Sie. Gut, bin ich ja beruhigt. Okay. Also, ich habe dann trotzdem eine Telefonnummer aufgeschrieben und zwar die von meiner Mutter. Ne? Was die Arzthelferin nicht weiß, meine Mutter ist auch taub. Naja, also sie eigentlich freut sich über Aufmerksamkeit, aber sie hat, also wenn sie gerade auf dem Sofa sitzt und Radio schaut, dann kann sie leider nicht rangehen, ne? Gut, also nächste Woche bin ich dann wieder, musste ich wieder zu dem Arzt, bin in die Praxis rein, die Arzthelferin hat mich erkannt und war so, ja, okay, ich habe mich direkt in das Wartezimmer gesetzt, ne, saß ich da so, dann saßen da zwei Männer, die haben dann irgendwie so komisch geguckt und dann war ich unsicher, dachte, ja, weiß ich auch nicht, vielleicht stink ich oder so. Nö, war es okay. Dann haben die auch noch angefangen, sich zu unterhalten irgendwie. Und dann dachte ich, weiß nicht, vielleicht irgendwie denken die, ich will mich vordrängen und so, sind sauer oder so. Und dann habe ich irgendwann begriffen, so, die Arzthelferin ruft seit 5 Minuten meinen Namen in Dauerschleife. Okan Sese, Okan Sese, Okan Sese, ne? Ja, okay. Gut, das hätte sie auch noch 10 Minuten locker so weitermachen können, ne? Ja, was ich nicht sehe, das kann ich auch nicht hören. So, also, früher hätte mich so eine Situation sauer gemacht, jetzt bin ich Komiker und ich denke mir, naja, ist doch eigentlich nur von Vorteil für mich, wenn mein Name so oft wie möglich wiederholt wird, ne? Ja, genau, manchmal gehe ich zum Arzt nur, um bekannter zu werden, ne? Also morgen gehe ich zum Arzt, lass mich so lange aufrufen, bis ich 10 neue Follower auf Instagram habe, ja? Auf jeden Fall.
Doch einen Namen als Comedian macht er sich recht schnell. Nach der ersten Idee 2018 spielt er ein Jahr lang auf kleineren Bühnen der Deaf-Community in Berlin, wie die Mad Monkey Bar oder die Unscheinbar.
Und seit 2020 mache ich das ja schon beruflich und werde jetzt nach und nach halt auch für größere Shows immer wieder angefragt. Also anfangs war ich mir etwas unsicher, aber mittlerweile ist es schon so, dass ich sehr, sehr glücklich bin. Es ist schon ein Traumberuf für mich tatsächlich. Ich habe als Kind schon sehr gerne Kunst gemacht, Theater gemacht, aber es hieß immer wieder, mach doch was Vernünftiges. Und mir war es nie wichtig, tatsächlich enorm Geld zu verdienen, sondern Spaß zu haben bei der Arbeit. Und jetzt habe ich halt beides. Ich habe Spaß bei der Arbeit und verdiene Geld mit der Comedy. Und da freue ich mich natürlich, dass es jetzt so gut klappt.
Ganz eindrücklich in seinem ersten Soloprogramm ist seine Analyse der Redewendungen, die für Nichtbehinderte Sinn ergeben, in Gebärdensprache allerdings für Fragezeichen sorgen.
Also Hörne denken oft, wir kopieren einfach eure Wörter und fertig. Nee. Das ist nicht so. Gebärdensprache hat eine eigene Grammatik. Ne? Ja, überrascht? Ne? Ja, naja, ja, ich erkläre mal kurz. Also, ihr habt ja viele Redewendungen, die machen für uns überhaupt keinen Sinn. Ne? Ich habe aber trotzdem mal eine ausgesucht. Und zwar folgende. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Ja. Ne? Gut. Also in Gebärdensprache würde es dann so aussehen. Ich würde zuerst die Pfanne gebärden. Dann einen Hund, den Hund setze ich in die Pfanne und der wird dann verrückt. Ja, so sieht das in Gebärdensprache aus. Ja, gut, ich wollte das trotzdem mal probieren und dachte, ah ja, ihr sagt das ja, wenn ihr überrascht seid. Ne? Und ich habe dann auf den passenden Moment gewartet. Und dann hatte ich Geburtstag, ne? Und ich habe Geschenke bekommen. Mein Freund Martin, der hat mir auch ein Geschenk gegeben. Ich habe es ausgepackt, habe gesehen, was drin ist, war überrascht. Dann ist mir die Redewendung eingefallen, hab gesagt, du, ey, da ist eine Pfanne, da sitzt ein Hund drin und der wird dann verrückt. Und Martin war so, sag mal, was, warte mal, was gebärdest du da? Ich so, da ist eine Pfanne, da setze ich einen Hund rein und der wird dann verrückt. Martin war so, du, ich hab dir einen Topf geschenkt, keine Pfanne, ne? Also, ich war so, ja, Moment, ich weiß, dass du mir einen Topf geschenkt hast, ne? Ja, aber habe ich gesehen, dass das ein Topf ist. Aber ich war überrascht, deshalb habe ich gebellt, da ist eine Pfanne, da sitzt ein Hund drin und der wird dann verrückt. So, Martin sagt dann so, nee, Okan, ich möchte nicht, dass du Tiere quälst, das ist schlimm und außerdem auch strafbar. So, nein, nein, also das ist eine Redewendung, die Hörende nutzen und ich wollte es einfach mal probieren. Martin war dann so, du, ey, Klaus, komm mal her, komm mal, du Okan, ich glaube, der ist high. Der denkt, er hört. Ja, ich höre, nee. Gut, aber ey, dann war die Party vorbei und es waren nicht nur alle Gäste verschwunden, auch alle Pfannen. Ah. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Subi, als ich das erste Mal gehört habe, so, nee, Entschuldigung, ich bin taub, aber wir gebären das trotzdem so in der Community, ich habe gehört, ne? Warum, weiß ich jetzt auch nicht, aber ist so. Wenn wir sauer sind, sagen wir auch so, mal, bist du blind oder was? Naja, ich frage mich dann, ob Blinde auch sagen, sag mal, ey, wir sehen uns. Ja, aber ey, die verstehen sich ja eh blind, ne? Besonders, wenn die, wenn zwei ein Auge aufeinander geworfen haben. Gut, jetzt fragen sich bestimmt hier einige, sag mal, können sich eigentlich Taube mit Blinden unterhalten? Ja, klar. Na, es gibt eine körpergebundene Gebärdensprache. Man könnte auch sagen, antatschen. Nee. Aber ja, ne, da ist dann schon manchmal die Frage, wo hört Sprache auf und wo fängt Petting an? Ja, also ich stelle mir dann manchmal vor, ne, vielleicht kommt irgendwie ein Vater ins Zimmer und sagt zu seinem Sohn, ey, hört mal auf rumzufummeln. Sagt der Sohn, Papa, du, also wir fummeln überhaupt nicht rum. Der Jan, der erklärt mir gerade die Photosynthese.
In der Geschichte fummelt ein Sohn mit seinem Schulfreund. Klar, denn Okan Sese selbst ist, wie gesagt, schwul. Auf der Bühne trägt er immer zentimeterhohe Pumps. Ein Relikt aus seinem früheren Leben als Drag Queen und ein Glücksbringer, mit dem er es in den Quatsch-Comedy-Club schafft. Thomas Hermanns ist von dem High-Heel-tragenden Comedian so beeindruckt, dass er Sese auf seine Comedy-Bühne einlädt. Doch so leicht das alles klingt, wenn Sese über sein Schwulsein redet, früher, in seinem eher wertkonservativen türkischen Elternhaus, war das nicht ganz so einfach.
Also, ein Teil meiner Show ist tatsächlich wahr Weil bei unserer Familie ist natürlich Moral und Religion enorm wichtig. Mhm. Und das Coming-out war für mich schon schwer. Es war nicht leicht. Aber dennoch ist das Coming-out natürlich auch ein wichtiger Teil meines Lebens. Und meine Eltern, ja, haben es bis heute nicht akzeptiert, dass ich schwul bin. Ja. Obwohl meine Eltern selber auch taub sind, gibt es da trotzdem noch diese moralischen Einflüsse, kulturellen Einflüsse aus anderen Bereichen. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich so, wie ich bin. Ich lasse mich nicht davon abbringen. Ich hatte einen Auftritt in Witten vor kurzem und da waren zum Beispiel auch hörende Eltern, die gehörlose Kinder haben, die in meiner Show waren. Ich habe dieses Schwulsein thematisiert und konnte den Eltern da auch ein paar Denkanstöße geben. Das habe ich hinterher durchs Feedback mitbekommen, dass deren Kinder auch im queeren Bereich zu Hause sind und sie das lange nicht akzeptiert haben und durch meine Show ein Stück weit die Augen geöffnet wurden. Und das finde ich auch super, dass ich auch da wieder so ein Stück weit Vorreiter bin.
Früher, als ich jung war, ne, bevor ich 18 wurde, hat mein Vater mich immer gefragt, sag mal, wann bringst du eine Freundin mit? Wann bringst du eine Freundin mit? Wann bringst du eine Freundin mit? Na, okay. Gut, ich wurde dann 18, hatte Geburtstag, sagte mein Vater, komm, wir machen einen Ausflug. Na, gut, wir saßen im Auto und dann sagte mein Vater zu mir, wir fahren jetzt zu Jenny, sie ist eine Prostituierte, mit ihr wirst du schlafen. Ich sagte, Papa, du, also, ich bin überhaupt nicht müde. Sagte mein Vater, keine Ausreden, los geht's. Na gut. Dann sind wir da angekommen, dann sagte mein Vater so, er nahm seine Geldbörse, sagte, hier hast du 100 D-Mark, ne, du gehst jetzt da rein, ich warte hier im Auto. Und ich dachte, okay, ich bin dann mit zitternden Knien da rein, ne, hab mir schnell einen Zettel gegriffen, aufgeschrieben, ich bin taub. Hab ihn Jenny gegeben, sie guckt ihn sich an und sagt so, du Schätzchen, hier gibt's keinen Behindertenrabatt, ne? Der Meister, und ich bin schwul. Hat sie sich den wieder angeguckt und dann hat sie begriffen, ach so, hat aus dem Fenster geguckt, ne, und dein Vater wartet, der möchte, dass du mit mir Sex hast, damit du hetero wirst, ja? Mhm. Ich so, ja. Okay, gut, wir machen das so, du kannst, entweder du hast mit mir Sex, ne? Das kostet 100 D-Mark. Ja. Oder du setzt dich da auf den Stuhl und wartest 20 Minuten, das kostet 110 Mark. Ja, ich dachte, wow, die Frau weiß, wie man Geschäfte macht. Gut, und ganz ehrlich, ich war früher ein geiziger Mensch, ne, wirklich. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, sag mal, Okan, wie schwul bist du eigentlich? Na gut. Dann habe ich den 100-D-Mark-Schein von meinem Vater genommen, ihn Jenny gegeben, Jenny nochmal angeguckt und dann habe ich noch einen Zehner aus meiner Geldbörse genommen und da ist ja so ein das Bild drauf von so einem alten Mann, ne? Das ist ein Mathematiker, ihr kennt ihn vielleicht noch, ne? Karl Friedrich Gauss, ja? Vielleicht erinnert ihr euch, ja? So sieht er aus. Ja, gut. Und ich dachte, ich würde lieber mit Karl schlafen, einem verschrumpelten alten Mann, als mit Jenny. Ne? Ja, das. Ich habe euch schon vorher Bescheid gesagt, das ist der Tiefpunkt. Ne? Also gut. So, ich habe dann diesen Geldschein genommen und dachte, gut, alles klar. Ich habe ihn Jenny auf den Rücken gelegt und Karl Friedrich Gauss angeguckt, während ich mit Jenny Sex hatte und die ganze Zeit gedacht, sag mal, habe ich mich gefragt, sag mal, Okan, wie geizig bist du eigentlich? Naja, gut. Seit dem Tag bin ich mir sicher, dass ich schwul bin. Ja.
Bleibt noch die Frage, wie inklusiv und barrierefrei sind die Comedy-Bühnen in Deutschland, auf denen Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung stehen, wie Timo Turga und Okan Sese?
Es ist einfach so, dass es momentan noch nicht so verbreitet ist, dass Dolmetschende selbstverständlich auf der Bühne stehen. Jetzt gibt es natürlich noch die KI, die technische Seite. Vielleicht gibt es irgendwann irgendwelche Avatare, die das machen oder so. Muss man einfach mal sehen, was da kommt. Aber ich bin recht positiv, dass ich auch mit meinem Bühnenprogramm da einige Leute wachrütteln kann.
Sie hörten Blind und Taub auf der Bühne, Comedy von Okan Sese.
Ja, also der Vorteil am Gebärden ist ja auch, man kann überall alles besprechen. Ne? Die Leute verstehen es eh nicht, stimmt?
Und Timo Turga.
Und als ich noch keinen Blindenstock hatte und die Leuten erzählt habe, ich mache Stand-Up-Comedy, haben die immer gesagt, boah, mach doch irgendwas Anständiges.
Eine Sendung von Adalbert Zinjawski. Redaktion Fabian Elsässer und Kerstin Janse. Die Programmausschnitte entstanden im Ateliertheater und dem Comedia-Theater in Köln. Produktion Deutschlandfunk 2024.
Und jetzt, wo ich einen Blindenstock habe, sagen die so, nee, er macht das Beste aus seiner Situation.